Liebe Brüder und Schwestern, wir beschäftigen uns mit der Bibel als Christusbuch. Und ich möchte eine Erinnerung oder vielleicht für den einen oder anderen eine neue Hinführung zum reformatorischen Bibelverständnis geben. Wir wissen, der Protestantismus ist eine Bibelbewegung. Und wenn man ihm die Bibel nimmt, dann hat er nichts mehr. Das ist in der römisch-katholischen Kirche etwas anders. Die steht auf zwei Beinen. Die hat immer noch ihre Tradition und ihren Papst, wenn man der römisch-katholischen Kirche die Bibel wegnimmt. Haben wir nicht. Wenn man uns die Bibel wegnimmt, haben wir nichts mehr. Und das ist schon, ja, ganz grob gesagt, eine kleine Hinführung in die Problematik unserer kirchlichen Auseinandersetzungen heute. Ich möchte einsteigen mit ein paar Beobachtungen, die der ein oder andere vielleicht auch teilt oder selbst gemacht hat. Im Islam und im Judentum gibt es eine Renaissance im Blick auf die Heiligen Schriften. Wir waren viermal in Israel, zweimal davon in palästinensischen Haushalten, mehrere Wochen, und da lernt man vieles kennen. Und unter anderem eben auch diese Renaissance im Blick auf den Koran. Was bei uns diese endlosen Talkshows sind, das sind dort auswendig Lernwettbewerbe zum Koran. Da kann man also im Fernsehen jede Menge, wir haben das jordanische, ägyptische Fernsehen öfters gesehen und uns ein Stück übersetzen lassen, da kann man dann sehen, wie die 8- und 10-Jährigen eifrig ihren Koran lernen und dann mit tollen Preisen ausgestattet werden, wenn sie wieder eine Sure auswendig sagen können. Also da kann man staunen über diese Renaissance. Und ich erinnere mich noch gut an einen Besuch an der Klagemauer. Da war gerade Bar Mitzvah-Fest, also was wir vielleicht ganz grob mit Konfirmation übersetzen könnten. Also wenn der 13-jährige jüdische Junge dann zum ersten Mal gewürdigt wird, aus der Tora etwas laut vorzulesen, das ist dann schon ein tolles Fest. Und das ist nicht nur Tradition, das ist im Judentum eine Art Initiation, also Einführung in das Erwachsensein, und ist mit viel, ja, Freude aller Verwandten begleitet und natürlich auch mit viel Selbstbewusstsein dieser Junge. Und ich frage mich, wo ist denn irgendwas Vergleichbares bei uns? Gibt es eine Renaissance in der Bibellektüre, im Bibelkauf, im Bibellesen, in der Bibelfrömmigkeit? Da muss man schon eine ganze Weile gucken, bis man Ähnliches entdeckt, wie wir im Islam und Judentum an allen Ecken und Enden finden. Manchmal scheint es so, als ob die Kirche sich, ich rede jetzt von der Kirche als landeskirchlicher Institution oder als EKD, sich förmlich dafür entschuldigt, dass sie die Bibel hat. Ich habe einen großen Ärztekongress in Hannover erlebt, da hat der höchste Repräsentant der evangelischen Kirche, es war vor einigen Jahren, ein Grußwort beisteuern sollen und hat nichts anderes zu sagen gehabt als eine jüdische Legende. Kein Wort aus der Bibel. Und das ist natürlich bedrückend, wenn unser eigenes Fundament uns nicht mehr unter die Füße gelegt wird. Wir wollen aber natürlich, wenn wir diese Frage bedenken, nicht nur in der heutigen Zeit bleiben. Wir wollen bedenken, dass wir alle aus einer Tradition kommen, die ja nicht unbedingt bibelvergessen war, aber doch die Bibel unter ferner Liefen angesehen oder uminterpretiert hat. Wenn ich an Leute wie Lessing denke, Kant und Goethe, also das waren ja nun alles keine Bibelchristen. Und die haben eine bestimmte Auffassung von Christentum und von Bibel nicht nur persönlich vertreten, sondern auch uns hinterlassen. Lessing, Nathan der Weise, wird ja bis heute an allen Schulen traktiert. Und das bleibt ja nicht ohne Spuren. Wenn Lessing die Weltreligionen völlig gleichordnet und sie alle vereinigt sieht im Streben nach Wahrheit und sich nicht getraut zu sagen, wo nun die Wahrheit zu finden ist, dann kann man auf Mission verzichten. Und wenn Kant das Christentum als eine moralische Institution ansieht und Christus als großen Morallehrer und die Moral im Menschen angelegt sieht, dann brauche ich auch keine Bibel. Dann habe ich alles, was ich zu einem pflichtbewussten moralischen Leben brauche, in mir selber. Und wenn Goethe das Christentum nur als eine bestimmte Anschauungsform des Göttlichen ansieht, das aber eigentlich überall zu finden ist. Goethe war ja bewusster Vertreter des Pantheismus, dass also das Göttliche überall zu suchen und zu finden ist, dann brauche ich im Endeffekt die Bibel auch nicht. Dann brauche ich auch keine Bekehrung mehr. Das wissen wir ja, dass das Edle des Menschen auch zu suchen und zu finden ist nach Goethe. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das sind Traditionen, in denen wir alle leben. Und da muss man sich nicht wundern, dass im Ersten Weltkrieg der deutsche Soldat mehr den Zarathustra von Nietzsche im Tornister hatte als die Bibel. So weit zurück geht schon die Bibelvergessenheit in unserem Land und speziell im Protestantismus. Wir wollen also unseren Blick nicht zu sehr verengen auf die Konflikte heute oder auf die Konflikte, die mit dem Stichwort Rudolf Bultmann aufgetreten sind. Ich sagte schon eingangs, der Protestantismus ist eine Bibelbewegung. Wenn man ihm die Bibel nimmt, hat man ihm alles genommen. Und so ist es heute weithin leider dahin gekommen, dass die evangelische Kirche kaum noch über einen echten Öffentlichkeitsanspruch und über eine echte Öffentlichkeitsbedeutung verfügt. Mein Doktorvater war einige Zeit ein landeskirchlicher Bischof und er sagte mir schon vor 20 Jahren, Bruder Kochlovius, ich nehme mit großem Bedauern zur Kenntnis, dass wir evangelischen Bischöfe heute überhaupt nicht mehr von den Politikern konsultiert werden, was früher eine Selbstverständlichkeit war. Wenn große Gesetzesvorhaben im Gange waren, erzählte er mir, wurden immer zunächst erstmal die evangelischen Bischöfe gefragt. Und er sagte, das ist nicht mehr der Fall. Was wir denken und meinen, spielt keine öffentliche Rolle mehr. Und die Frage ist natürlich, ob sich nicht die Kirche diese Situation selber zugefügt und zugemutet hat. All das sollen nur ein paar Gedankensplitter sein, die uns sensibel machen sollen für die Frage, wie finden wir zu einer neuen Bibelbewegung und ja, wie finden wir zu einer neuen Bibelbegeisterung, dass wir wieder Menschen werden, die sich freuen wie einer, der viele Beute macht, wenn er aus der Heiligen Schrift wieder eine neue Erkenntnis finden dürfte. Wie finden wir dahin, dass die Bibel sich wieder als der Hammer erweist, der Felsen zerschlägt, Jeremia 23. Wie finden wir wieder einen Zugang zur Heiligen Schrift, die sich ja selber als schöpferisches Wort versteht. So erspricht, so geschieht's, Psalm 33, 9. Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Römer 4, 17. Wunderbare Erkenntnisse, die uns hier vermittelt werden über die schöpferische Kraft des Wortes Gottes. Nur wo ist sie, diese schöpferische Kraft? Wo ist sie in unseren Gemeinden und auch in unserem ganz persönlichen Glaubensleben? Wir sind seit 30 Jahren in der Ehe, Arbeit und Eheseelsorge, meine Frau und ich, und stellen auch unter Christen in christlichen Ehen viel Resignation fest. Wenig Zuversicht, dass Gott festgefahrene Verhältnisse in der Ehe oder in der Erziehung mit einem Wort lösen und beheben kann. Also da ist nicht nur eine Bibelvergessenheit unter uns eingebrochen, sondern eben auch viel Glaubensarmut und viel Glaubensdürre. Ja, all das kann ja uns nur die Frage immer wichtiger machen, wie kann es besser werden? Wie kann es anders werden? Wie können wir wieder genuin protestantisch denkende Christen werden? Also die sich dessen bewusst sind, dass sie nur vom biblischen Wort her leben und denken und handeln können. Ich blende jetzt mal 500 Jahre zurück. Wie sah denn die Situation aus, in welcher die Reformatoren lebten? Wie ging man denn damals mit der Bibel um? Und was hat sie eigentlich bewogen zu einem ganz neuen Umgang und zu einem ganz neuen Zugang zur Heiligen Schrift? Was waren die auslösenden Momente? Das sollten wir doch mal wieder neu bedenken. Wir werden merken, wie aktuell die damalige Situation war. In der Zeit der Vorreformation war ein bestimmter Bibelzugangs- und Auslegungsschlüssel üblich. Den nannte man die Quadriga. Quadriga, also der vierfache Zugang zur Heiligen Schrift. Man hat sie wörtlich ausgelegt, man hat sie allegorisch verstanden, moralisch und eschatologisch, also auf die Endzeit bezogen. Und je nachdem, was man gerade nun behandeln, glauben oder predigen wollte, hat man nun aus diesem vierfachen Zugang sich etwas herausgesucht und war, ohne es zu merken, in einer wirklichen total Willkür gelandet. Also, wenn man heute sich da und dort beklagt, wie willkürlich die Bibel ausgelegt wird, man muss da ja nur Rundfunkandachten zur Kenntnis nehmen, dann sollte man immer auch dran denken, war alles schon da gewesen. So willkürlich, wie die Bibel in der vorreformatorischen Zeit behandelt wurde, würde ich mal etwas krass sagen, kann sie gar nicht heute behandelt werden. Wenn ich zum Beispiel an eine päpstliche Bulle denke, da von dem Papst Bonifaz den VIII., die berühmte Bulle Unam Sanctam von 1302, da zieht es sich bei mir alles zusammen. Da kriegt man ja schon Magenkrämpfe. Wie dieser Papst seine Oberherrschaft über das Weltliche und über das geistliche Regiment ableitet aus einer Stelle, die er krampfhaft allegorisch umdeutet, nämlich diese Stelle aus der Passionsgeschichte, kann man nachlesen in Lukas 22, 38, wo die Jünger Christus zwei Schwerter zeigen und der Papst dann kommt und sagt, ja, da habt ihr doch die zwei Schwerter. Das eine Schwert berechtigt mich zur Oberherrschaft über alle Könige und Kaiser und das andere Schwert, das berechtigt mich zur Oberherrschaft über alle Christen. Reinste Willkür im Umgang mit der Heiligen Schrift, aber mit riesigen Folgen. Und da wird es natürlich dann ungemütlich, wenn wir nun Blicke auf unsere Zeit werfen. Wir haben als Gemeindehilfsbund im letzten Jahr eine Unterschriftenaktion gestartet und einen Glaubens- und Besinnungstag an 6 Orten in Deutschland durchgeführt. Da ging es um dieses neue Pfarrdienstgesetz, das ja jetzt auch wieder heftig umstritten ist, gerade hier in Sachsen. Und haben natürlich das Ergebnis, wir haben eine Resolution verfasst und 13.000 Unterschriften an die entsprechenden kirchenleitenden Organe geschickt und haben auch mit etwas Verzögerung, aber dann doch ausführliche Antworten bekommen. Und in einer Antwort hieß es, kirchenamtlich, EKD, die EKD nimmt für sich in Anspruch, mit dem Pfarrdienstgesetz nicht eine bloße Anpassung an den Zeitgeist vorgenommen zu haben, sondern Grundsätze christlichen Wirklichkeitsverständnisses und Glaubens verantwortlich auf die gegenwärtige Situation und heutige Erkenntnisse zu beziehen. Die EKD nimmt für sich in Anspruch. Was ist das anderes als ein päpstliches Selbstbewusstsein? Man nimmt für sich in Anspruch, die Bibel heute so und nicht anders auszulegen. Wir sind also in derselben Willkür gelandet, wie sie damals in der Zeit der Vorreformation herrschte. Aber die Frage steht noch im Raum, wie ist es denn den Reformatoren nun wirklich möglich gewesen, einen neuen lebendigen Zugang zur Heiligen Schrift zu finden? Wir wissen, dass Luther nach dem gnädigen Gott gesucht hat. Wir kennen seine Versuche, Frieden zu finden für seine Seele. Wir kennen seine mönchische Zeit. Man konnte sich ja damals verschiedene Grade in der Schwierigkeit oder wie soll ich mich ausdrücken, in der Intensität des mönchischen Lebens raussuchen. Und er hat den schwierigsten Grad, den härtesten Grad gewählt. Immer zu mitternächtlicher Stunde fast, sich wecken zu lassen. Tägliche Beichte. Härteste Arbeit. Wenig Essen. Das alles nur, um den Frieden mit Gott zu finden. Und wir wissen, es ist ihm nicht möglich gewesen auf diese Weise. Und bis er dann als Theologieprofessor in Wittenberg den Römerbrief auszulegen hatte und wochenlang an dieser einen Stelle gerungen hat und sich überhaupt nicht freuen konnte über die frohe Botschaft, da Römer 1, 16 und 17, wovon der Gerechtigkeit Gottes die Rede ist. Und er dann später bekannte und sagte, wie sollte ich mich über die Gerechtigkeit Gottes freuen, wenn ich sie doch juristisch missverstand? Als Gerechtigkeit, die jedem das gibt, was ihm zusteht. Belohnung den Guten und Strafe den Bösen. Das war für mich mein Gerechtigkeitsbegriff, sagte Luther. Und was war das für eine Befreiung, als ich mich aus diesem Gerechtigkeitsbegriff gelöst habe und Gott erkannte als den Gott, der seine eigene Gerechtigkeit, nämlich seine unendliche Treue und Liebe und Beständigkeit, im Glauben an Jesus Christus jedem zuteil werden lässt, der ihn darum bittet. Das waren natürlich unerhörte neue Erkenntnisse, die den Reformator da geprägt haben, durch diesen neuen Einstieg in das Wesen Gottes. Und das war natürlich dann auch für ihn das große Christusereignis seines Lebens. Denn mit dem Moment wurde ihm die Bibel zum Christusbuch. Und deswegen nenne ich diesen Vortrag ja auch die Bibel ein Christusbuch. Ich will mal 2 kurze Luther-Zitate bringen. Das ist unbezweifelt, dass die ganze Schrift auf Christus allein gerichtet ist. Er will jetzt überall nur Christus haben, weil er in Christus wirklich den Frieden gefunden hat, den er mit eigenen Möglichkeiten und Leistungen nicht fand. Ein anderes Zitat: Christus ist der Mittelpunkt des Zirkels und alle Historien in der Heiligen Schrift, insofern sie recht angesehen werden, gehen auf Christus. Also alles Geschichtliche geht auf Christus. Und das müssen wir lernen, Christus zu finden in all den Berichten. Und hier geht natürlich nun schon eine gewisse Arbeit los, denn Christus steht nicht auf jeder Seite der Heiligen Schrift, das wissen wir. Und trotzdem zielt alles auf ihn. Und jetzt sind wir im Grunde schon angekommen im Zentrum der reformatorischen Bibelauslegung. Wenn die Bibel ein Christusbuch ist, dann könnte man ja zunächst meinen, da steht nun überall Evangelium drin. Denn Christus ist ja für uns der große Prediger des Evangeliums. Und hier bemühen sich nun die Reformatoren gleich, ein Missverständnis auszuschalten. Was ist denn mit den vielen Geboten und Ermahnungen? Was ist denn mit den Warnungen und Gerichtsandrohungen? Ist das alles Evangelium? Ist das alles Christus? Wie soll das überhaupt verstanden werden? Und jetzt kommt diese wichtige Unterscheidung. Und ich werde dann, wenn ich den Exkurs vortrage, belegen, dass man an dieser Unterscheidung heute nicht mehr festhält. Und zwar die Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium. Gott spricht durch das ganze Bibelbuch zu uns in einer doppelten Dimension. Er spricht zu uns immer Gesetz, immer Warnung, immer Mahnung, immer Gerichtsandrohung und gleichzeitig immer auch Verheißung, Zusage und Hilfe. Das reimt sich im Grunde gar nicht so richtig zusammen, wenn man das zum ersten Mal hört, beziehungsweise wenn man das praktizieren möchte. Wie kann ich denn in einem und denselben Wort Gottes die Mahnung und die Drohung hören und dann wieder gleichzeitig dann auch Zuversicht und Glaubensstärkung? Das muss man nun eben auch wirklich erstmal kapieren. Jede einseitige Festlegung auf die Schrift oder in der Schrift, auf Gesetz oder auf Evangelium ist ungut. Viele tendieren die Bibel nur als Ansammlung von Geboten zu verstehen und neigen dazu, dann aus der ganzen Bibel ein Gesetzbuch zu machen. Das ist natürlich ganz fatal. Aber viele neigen auch auf der anderen Seite aus der ganzen Bibel nur ein Freuden- und ein Zusage- und ein Verheißungsbuch zu machen. Genauso fatal. Dann sind wir sehr schnell bei der billigen Gnade angekommen, von der Bonhoeffer ja vieles zu sagen hatte. Nein, wir müssen beides festhalten. Die persönliche Sünde jedes Einzelnen wird in der Heiligen Schrift festgezurrt, beim Namen genannt und durch den Heiligen Geist ihm in die Seele, ins Gewissen gesprochen. Ehebruch, Abtreibung, Unzucht, Habgier, Lüge, Unbußwilligkeit, Undankbarkeit, diese ganzen in jedem einzelnen Menschen ja vorzufindenden Verhaltensmuster werden durch die Heilige Schrift aufgedeckt. Und das muss man aushalten lernen. Und da muss man Ja sagen lernen. Ja, es ist so. Ich bin so. Und ich gebe mich jetzt nicht mehr ab mit Ausflüchten und irgendwelchen Entschuldigungsmanövern. Das ist die Wirkung des Gesetzes an uns. Und wenn man das alles mit Liebe zudeckt, dann verkennt man die Wirkung des Gesetzes. Das Gesetz will wirken und will den Menschen zum Sünder machen. Denn nur der Sünder, der um sein ewiges Heil bangt, ist überhaupt innerlich willens und auch in der Lage, nach dem Heiland zu fragen und den Heiland neu in sich aufzunehmen. Seit vielen Jahren beginne ich meine persönliche Gebetszeit jeden Morgen mit der Bitte um Sündenvergebung. Das habe ich in der ersten Zeit meines Christseins nicht gemacht. Aber jetzt ist mir das so wichtig geworden. Was nützen alle meine Gebete, wenn ich nicht vorher in der großen Reinigung angekommen bin und vorher meine Sündenlast bei Christus abgeliefert habe? Und dann wirkt das biblische Wort gleichzeitig auch als Evangelium. Dann bekomme ich plötzlich ein Ohr für Christus. Dann wird mir die Beichte wichtig. Dann wird mir die tägliche Bekehrung wichtig, dass ich wieder neu zu diesem Christus muss und die Prioritäten meines Alltags neu ordnen muss. Und dass ich wieder mehr meinen eigenen Ruf und meine eigene Ehre gesucht habe als das Wohlbefinden meiner Frau und meiner Kinder. Und dass ich in den Augen von Menschen angesehener werden wollte als in den Augen Gottes. Und dann gehe ich zu diesem Christus und nehme das dann für bare Münze, was er mir zusagt. Dir sind deine Sünden vergeben. In unserer Eheseelsorge ist das immer ein wichtiger Punkt, dass wir fragen, wann haben Sie überhaupt das letzte Mal gebeichtet? Wie war das mit vorehelichem Intimverkehr? Wo sitzen die Belastungen? Was tragen Sie noch an Verletzungen mit sich herum? Das ist oft erschreckend, dass auch Christen Jahre, Jahrzehnte lang keine Beichte und keine Vergebung und keinen Vergebungszuspruch gehört und praktiziert haben. Was ist das für ein großes Vorrecht, was wir Christen haben, dass wir einander, das muss ja nicht der Pastor sein, die Vergebung unserer Schuld zusprechen dürfen. In der Kraft des Befehls, so sage ich es immer, ich bin ja nun ordinierter Pfarrer, in der Kraft des Befehls, den der Jesus Christus seiner Gemeinde gegeben hat und als berufener Diener am Evangelium spreche ich dich frei und ledig von der Schuld, die du bekannt hast vor Gottes Angesicht. Sie ist dir vergeben im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gehe hin, sündige hinfort nicht mehr, der Gott des Friedens reinige und heilige dich an Leib, Seele und Geist, dass du unsträflich bist am Tag der Wiederkunft Christi. So oder ähnlich. Das sind doch die Zusagen, die uns das Evangelium schenkt und die wir weitergeben dürfen. Mag vielleicht alles noch sehr theoretisch und sehr grundsätzlich klingen. Darf ich mal zwei kurze Beispiele hier einfügen, wie ich mir das antrainieren kann, die Bibel als Gesetz und als Evangelium zu hören. Nehmen wir Hiob 1, Vers 1. Diese Aussage, mit der gleich das Hiob-Buch beginnt, dass da ein Mann war im Lande Uz, der fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig war und das Böse gemieden hat. Wo ist hier Evangelium und wo ist das Gesetz? Das greift einen ja förmlich an, das springt einen an. Das Gesetz besteht ja darin, dass ich mich fragen lassen muss von einem solchen Wort, ja, wie steht's denn bei dir? Bist du denn auch wirklich fromm und gottesfürchtig? Meidest du das Böse? Hast du gestern eigentlich das Böse gemieden, als du aufbrausend deinem eigenen Sohn gegenüber rechthaberisch aufgetreten bist? Wie steht es denn mit dir selber? Ja, das ist Gesetz. Und das macht die Bibel. Und das macht der Heilige Geist. Und gleichzeitig höre ich hier, und das macht auch der Heilige Geist, das Evangelium. Denn Gott hat keine Lieblingskinder. Und wenn er in der Lage war, diesem Hiob gegenüber das so zu sagen, das ist ein frommer und rechtschaffener Mann, dann ist Gott in der Lage, das auch zu mir zu sagen. Dann ist er in der Lage, auch mich fromm zu machen. und mir wirklich Demut zu geben und ganze Hingabe. Und das ist wieder Evangelium. Durch Christus werde ich erneuert und bin in einer pausenlosen, von früh bis Abend und von Abend bis früh währenden Seelsorge Gottes drin. Oder nehmen wir mal was ganz anderes, Sprüche 6,6. Ich weiß nicht, weiß jemand, was da steht? Für Naturfreunde ein netter Spruch. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und sieh an ihr tun und lerne von ihr. Wo ist denn da Gesetz? Ja, das springt mich doch an, das Gesetz. Hier denke ich plötzlich an meine eigene Faulheit. Und ich muss sagen, von Jahr zu Jahr mehr. Ich gehe jetzt auf die 70 zu und wer weiß, ja, wie eng die Frist ist, die Gott einem bemisst. Da will man doch die Zeit nicht vertrödeln. Da will man doch dieses kostbare Geschenk der Zeit ausschöpfen und auskosten. Zum Lob und zur Ehre Gottes. Also ich lasse mir das sagen. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Und da werde ich unruhig. Und dann gehe ich zu Christus und sage, Herr, bis jetzt ist mir das noch nicht so richtig gelungen mit der Zeiteinteilung und mit der Priorität. Meine Frau bemüht sich ja immer, mir die richtige Priorität beizubringen. Erst Christus, dann kommt der Ehepartner, dann die Kinder, dann der Beruf. Seit 46 Jahren bemüht sie sich darum. Und dann gehe ich zu Christus und sage, Herr, du kriegst das hin. Also das sind die eminent wichtigen Grundlagen, die uns zu einem neuen Bibelverständnis verhelfen. Wenn wir uns das antrainieren, jedes Bibelwort und jeden Abschnitt als Gesetz und Evangelium zu hören. Und da will ich natürlich, wenn wir schon beim reformatorischen Schriftverständnis sind, zwei wichtige weitere Einsichten nicht vergessen. Ich meine die Klarheit der Schrift und die Selbstauslegung der Schrift. Das gilt es auch wieder neu zu entdecken, gerade auch angesichts von vielen, ja, sage ich mal, Bibelfrusterfahrungen, wo uns die Bibel im Moment verschlossen ist, wo wir vielleicht in persönlichen Leid und Elend sitzen und gar keinen inneren Zugang mehr zur Heiligen Schrift haben. So etwas gibt es ja. Mich hat eine frühere Konfirmandin neulich angerufen und erzählte mir von ihrem Schicksal, dass ihr Mann einen lebensgefährlichen Unfall hatte und aus der Bundeswehr entlassen werden musste und dass plötzlich von heute auf eben, ja, alle Einnahmequellen weg waren und sie um das Leben ihres Mannes bangen musste, 6 Wochen lang, und er lange im Koma lag. Und sie sagte, sie konnte in dieser Zeit keine Bibel lesen und nicht mehr beten. Und ich habe ihr das sofort abgenommen. Sie war eine gläubige Frau und ist eine gläubige Frau. Und sie sagte mir, was mich durchgetragen hat, war die Fürbitte der anderen. Und jetzt kann ich wieder Gott loben. Und jetzt kann ich wieder meine Bibel lesen. Also es gibt Situationen, die sind so schwierig, dass uns einfach das Bibelwort verschlossen bleibt. Und da ist es gut zu wissen, dass die Ursache nicht in der Heiligen Schrift liegt, sondern dass die Ursache bei uns liegt. Wenn du irgendwas nicht verstehst, so hat Luther ja öfters gesagt, ja, bitte, dann liegt das nicht an der Heiligen Schrift, an Gottes Wort, sondern da liegt das an deinen persönlichen Umständen. Und einmal hat er sogar gesagt, ich mache das so, wenn ich eine biblische Stelle nicht verstehe, dann lüpfe ich meinen Hut, sage Halleluja und gehe weiter. Vielleicht kann man das auch ab und zu mal machen, dass wir uns nicht festhalten, binden und festbeißen an bestimmten Stellen, die uns im Moment verschlossen sind, sondern einfach fröhlich weitergehen. Wir müssen natürlich sagen, dass wir in einer Zeit leben, die nun die Klarheit der Heiligen Schrift auch wirklich theologisch vernebelt hat. Alle Theologen, die müssen seit 50 Jahren und noch mehr die sogenannte historisch-kritische Bibelauslegung ihrer eigenen Bibelauslegung, wissenschaftlichen Bibelauslegung zugrunde legen. Ich habe das natürlich auch alles mitgemacht. Das geht heute gar nicht anders, wenn man an der Universität studieren will. Aber man muss sich natürlich immer auch die Folgen dieser Anwendung der Bibelkritik bewusst machen. Die Bibelkritik schafft in jedem Fall Distanz zwischen mir und der Heiligen Schrift. Ich will mal aus einem Synodalpapier vorlesen, was mir jetzt in die Hand gekommen ist. Wir halten es für grundlegend, dass jede sachgemäße Bibelauslegung die Distanz zwischen der konkreten Situation damals und der heutigen Situation auf vernünftige, dem heutigen Leben dienliche Weise zu berücksichtigen hat. Dann kann man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, diesen Satz. Die Distanz wird festgestellt und dann kommen die Theologen und die müssen die Distanz überwinden. Meilenweit, kann ich dazu nur sagen, ist eine solche Auffassung von der reformatorischen Überzeugung der Klarheit der Heiligen Schrift entfernt. Wer bin ich, dass ich eine angebliche Distanz überwinden müsste? Wenn der lebendige Gott durch das Wort der Heiligen Schrift, durch Gesetz und Evangelium zu mir spricht und mein Gewissen ergreift, dann wüsste ich nicht, dass noch irgendeine Distanz festgestellt werden könnte. Da passt kein Blatt Papier zwischen mir und dem lebendigen Gott. Da ist keine Distanz vorhanden. Das muss man doch diesen Auffassungen gegenüber wieder vertreten. Die Reformatoren haben gesagt, klipp und klar, die Heilige Schrift ist klar, sie redet verständlich und du kannst sie heute genauso gut verstehen wie die Menschen vor 2.000 und 3.000 Jahren. Und in seiner berühmten Schrift gegenüber Erasmus vom unfreien Willen, da hat Luther gesagt, das größte Geheimnis aller Zeiten ist doch gelüftet. Gott ist Mensch geworden. Das größte Geheimnis ist offenbar geworden. Wie sollte es noch große Geheimnisse in der Schrift geben? Der Erasmus, der hatte gesagt, ach, es gibt ja so viel Schwierigkeiten in der Heiligen Schrift. Die ganze Menschwerdung Gottes, die Dreieinigkeit und die Wiederkunft Christi und. Wollen wir uns doch bitte mit diesen Schwierigkeiten gar nicht mehr groß beschäftigen. Suchen wir in Christus den moralischen Lehrer. Dann haben wir festen Boden unter den Füßen. Das versteht doch jeder. Und Luther sagt, lieber Erasmus, wo führst du uns hin mit dieser Auffassung, dass es so viel unklare und dunkle Stellen in der Schrift gibt? Nicht eine gibt es. Wenn es Dunkelheiten gibt, dann liegen sie in uns und nicht im Wort Gottes. Also wir merken, wie hier von einer ganz anderen Perspektive aus neu argumentiert wird. Und da sind wir natürlich jetzt bei der Selbstauslegung der Schrift angekommen, die auch kein Traditionsgut ist, sondern unwahrscheinlich aktuell ist. Die Selbstauslegung wurde ja auf einen doppelten Hintergrund entdeckt. Den einen Aspekt habe ich ja vorhin schon genannt, mit der Willkür der damals katholischen Schriftauslegung. Der andere Aspekt, kam ja ab 1520 auf, als die Schwärmer kamen und sich dann auf ganz persönliche Eingebungen beriefen. Und Luther zunächst das sehr gemischt und immer kritischer gesehen hat und dann eines Tages merkte, diese Berufung auf die innere Erleuchtung kann doch wohl auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Wenn da ein Thomas Münzer auf die Idee kommt, aufgrund persönlicher Eingebungen und Erleuchtungen zu behaupten, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo das Reich Gottes durch die Bauern mit Waffengewalt hergestellt werden muss. Das kann es doch wohl nicht sein. Und wir merken, wenn wir solche Auffassungen jetzt mal kurz andenken, das ist alles sehr aktuell. Denn wie viele sind heute und wie schnell sind sie geneigt, ihr Ohr selbsternannten Propheten zu leihen? Es gibt in Amerika eine ganze Prophetenbewegung. Und da kommen dann eben Christen aufs Tablett, die dann behaupten, aufgrund persönlicher Eingebungen des Heiligen Geistes bestimmte Weisungen für andere empfangen zu haben. Sollten wir sehr, sehr skeptisch sein, dann ist kein großer Schritt mehr, dann können wir gleich zum Bodensee fahren. Und da gibt es seit zig Jahren große Versammlungen, und da behauptet eine Frau, Eingebungen von einem Erzengel zu bekommen und weiterzusagen. Das kann doch alles nicht der Boden sein, auf dem wir leben und sterben können. Und da sagt jetzt die Reformation, wir brauchen keine Instanz, wir brauchen keine Theologeninstanz, wir brauchen keine kirchliche Instanz, wir brauchen keine Vernunft, wir brauchen keine persönliche Erleuchtung als letzten Maßstab für unser Bibelverständnis, sondern wir gehen davon aus, dass die Schrift sich selber auslegt, und zwar auf Christus hin, durch Gottes Gnade. Der Glaube vertraut sich diesem Gott bedingungslos an und vorbehaltlos und geht davon aus, dass der lebendige Gott die Bibel selber zu Christus hin auslegt, ohne Zwischeninstanzen. Ich finde das eine ganz fantastische Sicht der Dinge, die nach heute viel umstritten ist. Natürlich, viele Evangelikale denken mit Wehmut an den Papst und an das kirchliche Lehramt der katholischen Kirche. Ach, wenn wir doch eine Instanz hätten, die noch sagt, wo es lang geht. Ich kann das voll verstehen, angesichts dieses uferlosen Pluralismus bei den Evangelischen. Und nicht wenige freuen sich ja, wenn sie eine Papstaudienz bekommen. Also, ich bin ja nicht dazu da, über irgendeine andere Konfession herzuziehen, aber das möchte ich doch wohl sagen, dass mir die reformatorische Position der Selbstauslegung viel mehr einleuchtet als die katholische Position, dass wir ein Lehramt brauchen, das ja doch wieder von fehlsamen Menschen gebildet wird. Da wollen wir doch als reformatorische Christen unserem Erbe treu bleiben. Was ist das für eine Befreiung? Frei zu werden von theologischer Bevormundung, frei zu werden von der Bevormundung durch angeblich eigene Erleuchtungen, davon ausgehen zu dürfen, dass dieser lebendige Gott, der diese Schrift gehaucht hat, wir werden uns ja heute Nachmittag mit der Stelle noch beschäftigen, dass dieser lebendige Gott mich durch sein Wort immer wieder neu zu Christus hinzieht. Eine ganz wichtige reformatorische Einsicht. Und die gibt uns Stabilität und die gibt uns auch ein Kriterium in die Hand, um manches zu beurteilen, was uns heute im kirchlichen Kontext begegnet. Vor ein paar Monaten habe ich bei uns in der Kirchenzeitung gelesen, dass die Sühnopfertheorie, so hat man das genannt, eigentlich doch zuerst von Paulus formuliert worden sei. Also, dass Christus für die Schuld der Welt gekommen, gestorben ist. Dass sie also im Grunde genommen in den Evangelien noch gar nicht so zu finden sei. Und dass dann Anselm von Canterbury daraus erst eine Dogmatik gemacht habe. Und dass dieser Theorie aber schon immer widersprochen worden sei. Und dann kommt der Hammer in diesem theologischen Artikel. In einer kirchlichen Zeitung, diese Sühnopfertheorie sei aber für Paulus selber existenziell wichtig gewesen. Und zwar, Zitat, um seine eigenen Schuldgefühle bei der Verfolgung der jungen Gemeinde verarbeiten zu können. Da hat sich also der Paulus diese Sühnopfertheorie, in Strichel gesprochen, selber ausgedacht, um mit seinem eigenen schlechten Gewissen fertig werden zu können. So wird heute in kirchlichen Blättern die Gemeinde verunsichert. Und da sollte man doch immer mal wieder kräftig zur Feder greifen und hier auch in Leserbriefen öffentlich widersprechen. Wie gut kann ich dazu nur sagen, dass die Heilige Schrift sich selber auslegt. Diese Schriftauslegung, und damit will ich diesen Teil schließen, wird natürlich von Paulus bestätigt. Das ist jetzt nicht auf dem Beet der Reformation gewachsen, Zeitgeist bestimmt und Zeitgeist bedingt, sondern diese Sicht, dass Gott durch Gesetz und Evangelium spricht, dass das Wort Gottes klar und verständlich ist und bleibt, und dass die Heilige Schrift durch Gottes Wirken sich immer wieder auf Christus hin auslegt. Diese Sicht wird durch Paulus bestätigt. Wir werden das heute Nachmittag uns dann nochmal genauer angucken. 2. Timotheus 3,15. Die Heiligen Schriften können dich unterweisen. Im Urtext heißt, sie können dich weise machen zur Errettung durch den Glauben an Jesus Christus. Da sagt es Paulus selber. Und er meint übrigens das Alte Testament, wenn er das so zitiert. Das Alte Testament kann dich weise machen zur Errettung im Glauben an Jesus Christus. Nichts anderes haben die Reformatoren gesagt. Die ganze Schrift ist ein Christusbuch. So, nun hatte ich Ihnen gesagt, dass ich noch ein kleines Statement anfügen will zur ganz aktuellen Entwicklung hier in Sachsen. Und das möchte ich jetzt gern noch tun, damit Sie merken, dass diese reformatorischen Einsichten von unerhörter Aktualität, Wichtigkeit und Dringlichkeit sind. Also ein kurzer Exkurs zur Kontroverse um Lutz Schäufler. Ich denke, dass diese Kontroverse symptomatisch ist für die tiefe Auslegungskrise oder Schriftverständniskrise in der evangelischen Kirche heute. Wir haben ja eine Erklärung des sächsischen Landesbischofs, der anlässlich der Klausurtagung der Kirchenleitung im Januar 2012 gegeben hat. Und dies sollte man sich angucken, steht ja auch im Internet. Ich habe es auch da, wenn jemand diese Erklärung sich nachher nochmal ansehen will. Und da sagt er, dass es im Grunde zwei Bibelstellen gibt, eine aus dem Alten, eine aus dem Neuen Testament, die nun ein klares Verdikt, so sagt er das, also eine klare Zurückweisung praktizierter Homosexualität beinhalten. Aus dem Heiligkeitsgesetz, 3. Mose 18, 22 folgende und aus dem Römerbrief, Römer 1, 26 folgende. Und dann sagt er, der biblische Befund ist schmal, aber eindeutig. Aber im nächsten Satz sagt er sofort, erklärungs- und interpretationsbedürftig bleibt dieser biblische Befund dennoch. Das war ein wörtliches Zitat. Also auf der einen Seite ein klares biblisches, eindeutiges Zeugnis, auf der anderen Seite wird sofort gesagt, es ist interpretationsbedürftig. Ja, ich frage mich, was denn nun? Wenn etwas eindeutig ist, dann bedarf es doch keiner Interpretation mehr. Und trotzdem wird das nun gesagt und es wird dann eben auch die Interpretation gleich nachgeliefert. Dass es doch auch im Alten Testament um Rechtfertigung des Sünders gehe, was man doch erkennen könne, daran, dass das Heiligkeitsgesetz eingeleitet wird vom großen Versöhnungstag und dass doch auch die Stelle Römer 1, 26, wo Paulus ja ganz deutliche Worte zur Widernatürlichkeit des homosexuellen Verhaltens spricht, dass doch auch diese Stelle eingeleitet werde von der Rechtfertigungsbotschaft. Für Paulus ist die Macht der Sünde im Glauben an den Auferstandenen gebrochen. So sagt der Landesbischof. Auch der gerechtfertigte Mensch bleibt ein Sünder und das gilt umfassend für jeden Menschen und auch für die Homosexuellen. Und hier müssen wir mal wirklich genauer nachfragen, was geschieht hier bei einer solchen theologischen Argumentation? Hier werden sämtliche Grundregeln reformatorischer Bibelauslegung außer Kraft gesetzt. Gottes Reden durchs Gesetz wird außer Kraft gesetzt. Denn Römer 1, 18 bis 32 ist ja eine reine Gesetzesbotschaft. Da wird doch gesagt, dass die Gottlosigkeit und dass die Sündhaftigkeit der Menschen Gottes Zorn hervorruft. Und dass Gott sie adäquat dahin gibt, also weil sie Gott vertauschen mit den zweibeinigen oder vierbeinigen Götzenbildern. Deswegen gibt sie Gott dahin, dass sie nun aufgrund ihrer schändlichen Leidenschaften den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen vertauschen. Das ist doch eine adäquate, entsprechende Antwort Gottes. Das ist doch reine Gesetzesbotschaft. So handelt Gott an Menschen, die ihm nicht die Ehre geben. Das ist Strafgericht Gottes. Und Gott wird die Gottlosigkeit und die Sündhaftigkeit der Menschen am Tag des Gerichts verurteilen. Das wird auch gesagt in Römer 2. Das muss ich doch stehen lassen, das kann ich doch nicht weginterpretieren. Und dann wird zweitens auch Gottes Reden durchs Evangelium außer Kraft gesetzt. Denn Römer 1, 16 folgende, worauf der Landesbischof ja abhebt, ist ja ein Ruf zur Umkehr, ein Ruf zum Glauben. Denn das Versöhnungswerk Gottes in Christus, das Evangelium, das wird doch und das muss doch im Glauben angenommen werden. Natürlich ist das Versöhnungswerk umfassend und gilt allen Menschen. Das stimmt. Wie wunderbar. Aber es wird Wirklichkeit dort, wo jemand es im Glauben ergreift. Die Rechtfertigung geschieht doch im Glauben und nicht am Glauben vorbei. Und da kann ich doch nicht sagen, dass alle Menschen gerechtfertigt sind. Wo landen wir denn da? Also, hier werden fundamentale Grundlagen reformatorischer Bibelerkenntnis und Bibelauslegung außer Kraft gesetzt. Um mal ganz zu schweigen von der Klarheit der Heiligen Schrift. Die Klarheit braucht keine Interpretation. Die Schrift richtet den Menschen und sie rechtfertigt den Menschen, der sich zu Christus bekehrt. Und auch die Selbstauslegung der Schrift wird hier außer Kraft gesetzt. Die Selbstauslegung, so habe ich ja gesagt, die zieht zu Christus. Der Sünder wird auf seine Sünde behaftet durch die Heilige Schrift. Seine Sünde wird aufgedeckt, das habe ich gerade gesagt, Römer 1, 18 bis 32. Aber die Schrift bleibt doch dabei nicht stehen. Sie sagt das doch nur, um ihm dann Vergebung seiner Schuld durch Christus zuzusprechen. Das ist doch wichtig. Wenn du umkehrst, dann bekommst du die Vergebung deiner Sünden voll und ganz und hundertprozentig für Zeit und Ewigkeit geschenkt aus Gnade. Da darf ich doch nicht den Menschen in seinem alten Leben belassen. Dann verweigere ich ihm ja geradezu die Umkehrmöglichkeit und das neue Leben. Was ist das für eine Botschaft, die offizielle Kirchenvertreter hier heute von sich geben? Ja, vielleicht noch ein Satz zum Schluss zur Erklärung des Evangelisationsteams. Inhaltlich, man muss ja natürlich inhaltlich fragen, was wollte Lutz Schäufler und sein Team? Inhaltlich wird nichts anderes gemacht, als dass man feststellt, dass die Kirchenleitung die reformatorische Bibelauslegung außer Kraft gesetzt hat. Inhaltlich ist diese Erklärung des Evangelisationsteams vollkommen korrekt. Sprachlich könnte man manches anders sagen. Und auch die Forderung nach einer Bekenntnissynode ist doch als Forderung überhaupt noch nicht kirchenspaltend, was dem Lutz Schäufler hier vorgehalten wird. Eine solche Forderung ist ein Bußruf an die, die irren in ihrer Bibelauslegung und ein Sammlungsruf an die bekennenden Christen. Im Dritten Reich gab es allein in der Altpreußischen Union 12 Bekenntnissynoden. Ich sehe nicht, dass das kirchenspaltend sein soll. Seit wann ist denn ein Bußruf und ein Sammlungsruf kirchenspaltend? Also so viel mal ein paar kleine Anmerkungen zu diesem umstrittenen Papier, zu dieser umstrittenen Kundgebung. Alles Weitere können wir und wollen wir dann ja in den Arbeitsgruppen bedenken. Und ich setze jetzt hier erst einmal den Schlusspunkt.